Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland.
Folge 263, 1. Mose 11, 1-9.
Zerschlagung der Sprachen in Babel. Ist Gott eifersüchtig?
Wenn man zusammenhält, kann man viel erreichen. Haben Sie das auch schon mal erlebt? Sich hohe Ziele setzen, gemeinsam daran arbeiten, sich gut miteinander verständigen, dann ist außerordentlich viel möglich. Und wenn es dann doch nicht klappt, woran liegt es? Falsche Ziele? Reibungsverluste? Motivationsprobleme, Eifersüchteleien? Oder war Gott damit nicht einverstanden, was da angestrebt wurde? Hat er eingegriffen und das Ganze torpediert? Ja, in einer Geschichte, die im Alten Testament ziemlich am Anfang erzählt wird, scheint das so zu sein. Gott scheint nicht zu wollen, dass ein bestimmtes Projekt erfolgreich wird und macht es durch seinen Eingriff zunichte. Wirklich? Schauen wir uns diese Geschichte einmal genauer an. Ja, im ersten Buch Mose, dort finden wir diese Geschichte. Im 11. Kapitel, da heißt es: Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande China und wohnten da selbst. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen, und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat aller Welt Sprache und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde. Ja, worum handelt es sich jetzt hier? Sind das jetzt die Nachkommen Noahs nach der Sintflut, die jetzt eigentlich noch alle beisammen waren? Oder ist das ein Sinnbild jeder größeren Menschengruppe mit einem gemeinsamen Großprojekt? Oder ist das beides? Naja, China, das ist eigentlich ein Ort vermutlich im Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris. Eine sehr fruchtbare Ebene und logischerweise, wenn man sich dort niederlässt, kommt man zu einigem, ja, sagen wir, Wohlstand. Außerdem scheinen sie da eine neue Technik entwickelt zu haben, nämlich anstatt jetzt mit großen Steinen etwas zu bauen, haben sie gelernt, Ziegel zu brennen. Da müssen sie nicht von irgendwelchen Bergwerken die Steine transportieren, sondern sie können einfach Lehm nehmen, in eine Form bringen, also glatt streichen, und dann in Brennöfen hart brennen. Na, wieso geht das mit Lehm? Ja, Lehm ist so eine Mischung zwischen Sand, Schluff und Ton. Ja, das hört sich jetzt kompliziert an, ist aber ganz einfach, denn Sand, das ist eine hohe Korngröße, also bis zu 2 mm, das kann man sogar sehen. Schluff ist so eine mittlere Korngröße, die kann man eigentlich unter der Lupe fast nicht mehr erkennen. Und Ton, das ist eine ganz, ganz, ganz feine Korngröße. Und die haben jeweils andere Eigenschaften und Lehm ist halt eine entsprechende Mischung zwischen diesen dreien. Ja, und dann hatten sie auch offensichtlich dort Asphalt. Asphaltos, das ist aus dem Griechischen und das ist dieses Erdharz. Das ist das, was so flüssig aus der Erde quillt. Wir würden heute Erdpech dazu sagen oder auch Bitumen. Und da waren halt häufig eben so auch Gesteinskörner gemischt. Kann man ja auch noch diese jeweiligen verschiedenen Körnergrößen einmischen und dann ergibt das einen ziemlich festen, klebrigen Mörtel zwischen den Steinen. Und diese beiden Erfindungen machen jetzt es tatsächlich möglich, dass man einen, wenn man genügend brennt und genügend Zeit hat und genügend Arbeit, dann kann man einen beliebig großen Turm bauen. Man muss natürlich die Basis groß machen und dann kann man eigentlich schon ziemlich gewaltige Türme damit aufschichten. Ja, so ein Turm. Warum gerade ein Turm? Ja, das ist wie immer, wenn große Türme gebaut worden sind, also auch bei den Burgen oder wo auch immer. Das ist immer ein Zeichen jetzt von Macht, von Großartigkeit, von Überlegenheit. So etwas sieht man schon von Ferne. Das ist ein richtiges landschaftliches Mahnmal von überragender Fähigkeit. Ja, und das Ziel war ganz offensichtlich, wenn wir hier etwas schaffen, wo alle mitschaffen, dann bleiben wir in der Einheit. Das heißt, wir bilden ein großes Wir. Ja, können wir irgendwo her. Es gibt ja so etwas auch wie die Volksgemeinschaft. Das Herrenvolk, das also dann wirklich etwas Großartiges schafft. So ein Wir-Gefühl, das hält doch zusammen, schweißt zusammen, dass es natürlich in unserer Geschichte dazu geführt hat, dass auch immer ein sehr mächtiges Gegen-Andere da war. Ja gut, hier geht es aber erst einmal, dass man sich einen Namen macht und dass alle sich damit identifizieren können. Ja, bis in die Spitze, bis in den Himmel. Naja, der Himmel, das ist der Sitz Gottes. Und wenn wir jetzt einen Turm bauen, der bis dorthin reicht, da können wir sagen, da sind wir ihm ebenbürtig, dann sind wir so auf Augenhöhe. Ne? Dann ist das doch etwas Beeindruckendes. Wozu brauchen wir da noch Gott? Ja, einerlei Volk und einerlei Sprache. Ja, wie kann man das verstehen? Man kann es so verstehen, dass der Einzelne sich eigentlich ganz selbstverständlich in dieser Ganzheit unterordnet. Er bezieht sein Selbstgefühl nicht darin, wie es für uns selbstverständlich ist, dass wir wer sind, sondern daraus, dass wir dazugehören. Jeder gehört zu dem großen Wir, also aus der großen Ganzheit. Das hat so schon Anklänge an das, was zum Beispiel in China ganz selbstverständlich ist, oder auch im ganzen asiatischen Raum viel selbstverständlicher aus ihrer Kultur heraus ist, dass der Einzelne weniger gilt, aber die große Ganzheit und das Selbstwertgefühl aus dieser Ganzheit spielt eine zentrale Rolle. Man kann sagen, sie ziehen auf diese Art und Weise wirklich an einem Strang. Dazu ist eben eine gute Verständigung notwendig, klar, sonst kann man das ja nicht machen. Außerdem ist ein Führerprinzip da sehr wichtig. Es muss ja so etwas wie Koordination geben. Und dann ergibt das auch, wenn das wirklich total klappen würde und wenn alle hoch motiviert sind, beeindruckende Leistungen. Ja, wir nehmen mal als Beispiel in China die große chinesische Mauer und ganz andere. Da gibt es auch einen Kaiserkanal, der gebaut wurde. Also gewaltige Bauwerke, wenn so etwas wie eine Art von auch Ideologie dahinter steht, bei der sich der Einzelne in seinem Selbstwertgefühl einfügt. Und nun beschreibt das in dieser Geschichte Gott folgendermaßen: Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können. Man kann durchaus sagen, wenn die Menschen zusammenhalten, wenn sie sich miteinander verständigen, wenn das eine wirkliche Zusammenarbeit ist, sind sie zu unfassbar großen Leistungen in der Lage. Das wissen wir, wenn es darum geht, einen Satelliten in den Raum zu schießen, der ganz weit entfernt dann sich erst entfaltet und da kann so viel schief gehen und dann müssen ganze Nationen zusammenarbeiten, damit das überhaupt möglich ist. Ein Riesenaufwand. Oder wenn es darum geht, einen Teilchenbeschleuniger unter einer Stadt zu bauen, der kilometerlang ist. Auch solche Großprojekte, die kann eine Nation gar nicht stemmen. Da ist Zusammenarbeit notwendig. Ja, aber was heißt das jetzt, was Gott hier formuliert? Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können. Ja, eigentlich heißt das erst einmal, der Mensch kann sich hier zum Herrscher über alles aufschwingen. Das ist doch eigentlich der Traum, ne? Wir sind in der Lage, durch den technischen Fortschritt letztendlich alles zu erreichen. Ein ständiges Wachstum im Idealfall. Alles wird immer besser. Paradiesische Zustände sind möglich. Jedenfalls bis zum Ersten Weltkrieg hat man das geglaubt. Wir müssen nur zusammenhalten. Wir müssen wirklich eine Einheit bilden. Ja, und wir müssen die gleichen Werte haben und die gleichen Ziele. Und wenn wir das machen, dann können wir Gigantisches erreichen. Das ist ein elementarer Menschheitstraum. Ja, ich gebe Beispiele. Nehmen wir mal so ein Beispiel wie Energiegewinnung. Der ganze technische Fortschritt hing davon ab, wie viel Energie zur Verfügung steht. Und wenn man dann entdeckt, dass eigentlich die Kohlenstoffe da ganz besonders viel Energie liefern, ist das klar, dass man dann beginnt, das in ganz großen Stil zu nutzen, dass das inzwischen so zur Klimakippung führt. Das war natürlich ursprünglich gar nicht vorgesehen. Oder die Spaltung von Atomkernen, was man da für eine Energie gewinnen kann, unfassbar. Ja, man kann sich damit auch selbst vernichten. Oder der Traum von breitem Wohlstand und einem umfassenden Konsum für jeden. Ja, dass das dann letztendlich auch zur Vermüllung führt und dass das eigentlich nur eine relativ begrenzte Anzahl von Nationen auch sich das leisten kann, das ist eine andere Sache. Aber es gibt ja noch eine ganze Menge von sonstigen großartigen Zukunftsprojekten. Nehmen wir beispielsweise mal die Fähigkeit von Menschen zur genetischen Programmierung, dass man vielleicht sogar letztendlich eigene Geschöpfe basteln kann. Wer weiß, wo das hinführt. Oder diese allseitige Digitalisierung, die also überall jetzt wirksam wird, vergessen wir nicht diese KI, also die künstliche Intelligenz, wozu sie fähig ist. Da wird ja auch relativ viel, ja in Deutschland zumindest, sehr viel Angst gemacht, obwohl sie auch eine ganze Menge von interessanten, ja, Vergrößerung unserer Fähigkeiten möglich macht. Ja, und das alles ist faktisch nur möglich durch Zusammenarbeit, durch Globalisierung, durch Arbeitsteilung. Das Problem ist nämlich, es geht gar nicht, dass der technische Fortschritt dasjenige ist, was so gefährlich ist, sondern es ist eigentlich die Gottfreiheit. Gott ist dabei ja überflüssig, ne? Der Mensch hält sich dadurch, dass er solche Dinge leisten kann, letztendlich selbst für die oberste Instanz. Tja, das Problem ist nur, warum macht er das? Naja, genauso wie es hier in der Geschichte beschrieben wird. Es geht um Macht, es geht um Ehre und, nicht zu vergessen, es geht um Profit, ja, Geld zu machen. Und alles wird dann diesen Elementarmotiven und den damit verbundenen Antrieben untergeordnet. Aber letztendlich ist das, wenn man das Ergebnis sich anschaut, eine maßlose Verblendung. Ja, und jetzt bekommt der Text so eine ironische Wendung. Gott fährt hernieder, steht dann da. Da kann man sich so vorstellen, wie das ist. Er schaut sich das mal an, dazu braucht er auch eine Lupe, um sich dieses Türmchen mal anzuschauen. Das ist natürlich ja nur der Anfang. Man weiß ja nicht, was da noch draus wird. Jedenfalls hört sich das alles so ziemlich eifersüchtig an gegenüber diesen Emporkömmlingen. Er verwirrt also die Sprachen. Ist das jetzt ein gezielter Akt von ihm? Ist das etwas, was er jetzt macht? Oder ist das nicht eher eine verehrende Bibelpoesie, um Gottes Allmacht in allem, was geschieht, auch wirklich nicht zu vergessen? Denn alles, was geschieht, das will er, dass es möglich ist, sonst würde es nicht geschehen. Wenn etwas nicht von ihm zugelassen würde, würde es nicht geschehen. Und wenn es geschieht, lässt er es zu. Auch das, was wir in unserer Freiheit auch an ziemlich schlimmen Dingen tun, mit den Folgen, lässt er zu. Also heißt das, es geschieht auf dem Hintergrund seines Willens. Insofern kann man durchaus das so formulieren, als ob er das wollen würde, was dann passiert. Aber das ist so ähnlich, wie wenn dann im Alten Testament zum Beispiel steht, er verstockte das Herz des Pharao. Heißt das jetzt, der ist nicht dafür verantwortlich? Der hätte da ein ganz weiches Herz gehabt, aber da kommt Gott und macht es hart? Nein, das heißt auch nichts anderes, als er lässt zu, dass dieser Pharao in seinem Hochmut, in seiner gekränkten Eitelkeit, da immer wieder und immer wieder das Volk nicht gehen lässt. Oder, auch eine häufige Variante, er bestraft die Sünden der Menschen. In Wirklichkeit ist es so, dass alle Konsequenzen, also auch die Konsequenzen unserer Sünden, von Anfang an in unsere Freiheit eingebaut ist. Anders ausgedrückt, die Sünde bestraft sich selbst, äußerst konsequent und nachhaltig. Und die gekränkte Eitelkeit verstockt sich auch selbst, aber natürlich immer mit der Zulassung Gottes, klar. Ja, und hier führt jetzt der Hochmut eines Volkes auch zu Spaltungen, ganz von alleine. Nämlich, wenn dieses Selbstwertgefühl den Mittelpunkt der Motivation bildet, dann kommt es sehr bald auch zu internen Kämpfen, zu Unversöhnlichkeiten, zu Rivalitäten und letztendlich auch zu Trennungen. Man versteht sich nicht mehr. Diese Formulierung ist doch das, was wir auch, ja, wenn es sein muss, in der eigenen Familie kennen. Ich verstehe den nicht mehr. Hat jetzt Gott die Sprache verwirrt? Spricht er eine andere Sprache, die ich nicht verstehe? Natürlich nicht, sondern ich habe mich innerlich getrennt. Ich will mit dem nichts mehr zu tun haben. Der Zusammenhalt, der zerbricht. Und wenn der Zusammenhalt zerbricht, dann ist dieses gemeinsame Projekt gestorben. Das nennt man dann innerhalb eines Volkes oder auch eines Reiches den Niedergang. Dass es passiert mit dem Reich, das David aufgebaut hat und Salomo fortgeführt hat, das ist zerbrochen. Auch zum Beispiel das Alexandrinische Reich, also Alexander der Große, der auch ein Riesenreich aufgebaut hat, das ist danach zerbrochen. Oder schauen wir uns das Römische Reich an, von dem man damals glaubte, das besteht auf Ewigkeit, weil es schon hunderte von Jahren besteht und sicherlich tausende von Jahren bestehen wird, zerbrochen. Oder schauen wir uns das Reich der Kalifen an, also die muslimische Eroberung der damaligen Welt, zerbrochen. Schauen wir uns die Sowjetunion an, zerbrochen. Und wer weiß, was letztendlich in den Vereinigten Staaten passieren wird, bei denen ja auch eine außerordentliche Spaltung ganz selbstverständlich ist. Man kann es ganz einfach sagen. Gottfreiheit lässt bei den Menschen ihre Eigengöttlichkeit wachsen. Das wird dann sehr groß. Da geht es um die Eigeninteressen. Staaten zum Beispiel, die keine staatliche Ordnung mehr haben, dann entstehen sogenannte Warlords, also kleine Gruppen, Stämme, die letztendlich sich bekämpfen. Und da herrscht dann Brutalität, Skrupellosigkeit, das sogenannte Recht des Stärkeren. Und manchmal gibt es dann wieder ganz fanatische Bemühungen um eine neue Einigung. Und dann versuchen dann Gruppen, hassgesteuert, Unterwerfungen durchzuführen. Afghanistan, Irak, Al-Qaida, IS. Ich will es nicht im Einzelnen aufführen, aber es ist immer wieder so, dass eine Einheit erzwungen werden soll und dass letztendlich durch den Zwang genau das zerbricht. Was ist denn überhaupt die Alternative? Ja, eine wirkliche Einheit, die nicht von Hass oder von Zwang geprägt wird, das geht nur durch und das geht nur mit Gott, das ist klar. Und wann beginnt das? Zu Pfingsten. Menschen verstehen sich plötzlich wieder. Und sie verstehen auch, wenn die anderen anders reden. Irgendwie verstehen die sich. Wodurch ist das passiert? Ja, in der Geschichte ist es durch den Heiligen Geist passiert. Schauen wir mal. Wie viel von diesem Heiligen Geist ist denn heute noch übrig? Pfingsten ist der Beginn dessen, was wir heute Kirche nennen. Kirche ist schon sehr bald auch eine Herrschaftskirche geworden. Also eine, die auch wirklich reale äußere Macht hat und die sich mit der weltlichen Herrschaft verbündet hat. Aber auch hier gibt es sogenannte Spaltungen, Schismen. Schisma, orthodox, römisch-katholisch. Dann ein weiteres Schisma, katholisch-evangelisch durch die Reformation. Oh, das hört ja noch nicht auf. Die evangelischen Glaubensrichtungen spalten sich auch ständig. Immer wieder kommt eine neue und entwickelt sich weiter in irgendeiner Richtung, weil es da immer Menschen gibt, die sagen, das können wir nicht mehr ertragen. Eigentlich ist das immer irgendwo ein Ausdruck des Hochmuts. Da brauchen wir gar nicht zu den Kirchen zu gehen. Wer alt genug ist oder die Geschichte kennt, weiß noch, im Rahmen der Studentenbewegung gab es die sogenannten K-Gruppen. Im Wesentlichen waren sie maoistisch. Und jeder dieser Gruppen lehrte den wahren Marxismus und bekämpfte die andere Gruppe, weil sie in ihrer Interpretation den Marxismus falsch interpretierte. Ja, und nun soll der Heilige Geist tatsächlich die Menschen zu einer wahren Kirche Christi einigen? Ja, wie denn? Und wen? Alle, die, jetzt verwende ich eine Formulierung, die sehr beliebt ist in der Christenheit, die zum Glauben gekommen sind, sind die alle vom Heiligen Geist innerlich geeinigt? Ja, wer christliche Gemeinden kennt, weiß, da ist alles sehr menschlich. Weil das Besondere an dem Heiligen Geist ist nämlich, dass er in den Menschen wirken muss. Und nicht im Denken und im Verstehen, sondern in der Tiefe des Herzens. Was ist denn der Heilige Geist? Er ist die wirksame, heilende, sanfte, aber dennoch machtvolle Wirkung der Liebe Gottes, die alles trägt und durchdringt. Und die er in uns selber geben will. Ja, in dem Augenblick, wo wir bereit sind, diese Liebe in uns aufzunehmen, und erst dann, da ist der formale Glauben vergleichsweise bedeutungslos, wie Paulus auch sagt, ich kann einen wahnsinnigen Glauben haben, ohne Liebe ist das hohl und leer. Aber durch diese Liebe von ihm wird das, was in uns vorher Selbstsucht und Hochmut ist, in unseren Herzen zur Liebe, weil das von innen heraus uns durchdringen kann. Aber sowas geht nicht mit einem Schlag so. Ich glaube und plötzlich bin ich wiedergeboren wie eine Sturzgeburt. Nein. Aus der Liebe heraus, die in uns wächst, entsteht die Fähigkeit zum Verstehen, also Verständnis, sich in andere einzufühlen, auch sich mit ihnen zu verständigen. Es entsteht erst dadurch so etwas wie ein ganz tief empfundenes Gefühl der Gemeinsamkeit und der Fähigkeit, auch dann Gemeinschaft zu leben. Es entsteht dadurch so etwas wie Frieden im Herzen, der auch dann, wenn man selbst sich gedemütigt fühlt, nicht zu einem Krieg mit anderen wird, sondern dieser Friede bleibt. Und insofern bleibt die Zusammengehörigkeit, das Zusammenwachsen und auch die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, die also aus einem heraus dann wirksam wird, dort, wo man jeweilig tätig ist. Man kann also ganz einfach als Fazit sagen, nicht die menschlichen Fähigkeiten führen in irgendeine Katastrophe, sondern immer und überall, auch in christlichen Kirchen, die gottfreien, hochmütigen und selbstsüchtigen Charaktereigenschaften. Ja, die Menschen sind so, aber sie müssen so nicht bleiben. Denn mit Christus hat der Heilungsprozess begonnen. Mit seinem Heiligen Geist, ich sage jetzt mal mit seinem heilenden Geist, werden die Herzen geheilt. Aber auch nicht zwangsläufig, sondern nur, wenn sie sich wirklich heilen lassen wollen. Und das heißt, seine Liebe wollen und in sich aufnehmen, sich davon durchwirken lassen, sich davon tragen lassen, sich davon leiten lassen und dann aus dieser Liebe heraus handeln können. Ja, wollen Sie dazugehören? Dann wissen Sie ja, wie das geht.